ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum österreichischen ESC-Hit Lisa Mona Lisa.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Dustin the Turkey. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Europe. Bonsoir.
Bonsoir, Europe.
Ja, liebe Too Many Tabs Community. Hallo Europa.
Buonasera, Europa.
Ja, es ist mal wieder ESC Week. Und ihr wisst natürlich, das ist unser beider Super Bowl. Und darum feiern wir hier, wie in jedem Jahr, mit einer ESC-Spezialausgabe von Too Many Tabs hier bei ARD Sounds, diesen schönen Wettbewerb, der in diesem Jahr noch dazu 70. Geburtstag hat.
Happy Birthday,
ja.
Eurovision Song Contest. Ich bin auf heißen Kohlen. Wir sitzen hier beide auf heißen Kohlen.
Wirklich.
Wir freuen uns schon. Es ist jetzt eine Woche nicht mal mehr hin, bis es losgeht.
Ja, am Samstagabend ist es soweit.
Ach so, genau, wir leben ja eine Woche vorher auf Offenlegung. Also ja. Wir sind quasi hyped auf die ESC-Woche, die jetzt nächste Woche ist.
Also gerade jetzt heute, wenn die Folge erscheint, sind wir am Mittwoch und am Samstag ist das Finale, moderiert von Viktoria Swarovski und Michael Ostrowski. Caro, und ich weiß von dir, von unserer hier Sketch-Show, eine Show halt, dass du sehr gut nachmachen kannst, wie Viktoria Swarovski 10.000 Euro sagt.
10.000 Euro.
Ja, danke.
Europa, die Punkte bitte.
So in etwa wird sich das anhören.
Oana mit der Rumba.
Und wir beide, wisst ihr ja, jetzt seit vielen Jahren schon, sind natürlich total ESC-verrückt und hatten jetzt auch schon die letzten Jahre viele ESC-Tabs auf dem Buckel, die man jetzt auch nochmal gut anhören kann, um sich auf das große Finale am Samstag einzustimmen. Was haben wir nicht schon alles für Tabs geschlossen? Grazia beim ESC. Der deutsche Vorentscheid 1991 mit dem Song Dieser Traum darf niemals sterben. Die jüngste ESC-Gewinnerin, Sondra Kim, die so gerne Eis gegessen hat mit J'aime la vie. Bernhard Brink, der es sehr oft versucht hat, einen Song dabei zu platzieren, es aber nie geschafft hat. Dann den Countdown zum Grand Prix 2001 mit der explosiven Promi-Konstellation Rudolf Mooshammer, Thomas Gottschalk und Zlatko, die alle an diesem Abend eine große Rolle gespielt haben. Und natürlich das Drama um Gildo Horn. Nicht zu vergessen unsere Gastfolgen mit den beiden ESC-Winnern der letzten beiden Jahre. Nemo hat hier die Tabs geschlossen zu British Punks und JJ zu Hannah Montana. Also wir sind wirklich...
Home of ESC.
Wirklich.
Too many Tabs.
Also man kann, glaube ich, mittlerweile guten Gewissens sagen, dass wir hier uns zu echten ESC-Experten
hochgearbeitet
haben.
Jetzt hast du den ESC Too many Tabs-Kanon hier schon mal wieder ganz gut zusammengefasst. Heute kommen zwei weitere Tabs aus dem ESC-Universum natürlich hinzu.
Ja.
Aber vorher haben wir noch so ein paar kleine Ankündigungen rund um den ESC.
Ja, wir sind nämlich diesmal eingebunden.
Ja!
Ja, wir sind nämlich jetzt gerade, Stand jetzt, also in unsere Zukunfts-Ichs sind in Wien.
Ja.
Ja, wir dürfen nämlich bei den beiden Halbfinals vor Ort sein. Also wenn jetzt heute Mittwoch der Podcast rauskommt, dann war gestern am Dienstag das erste und morgen am Donnerstag läuft das zweite. Und jeweils vor den beiden Halbfinals läuft auf ARD One die Show zum Halbfinale und zwar live um 20.15 Uhr. Und da sind wir zu Gast
in der
Show.
Wir sind live 20.15 Uhr
zweimal,
auf One. Zweimal am Dienstag und am Donnerstag da jetzt morgen ist.
Genau, moderiert wird das Ganze von Konstantin Zöller, der uns netterweise zu sich ins Studio eingeladen hat. Und was wir da alles so erleben werden, das seht ihr da, wenn ihr einschaltet. Da würden wir uns sehr freuen.
Wir nehmen euch natürlich auch ein bisschen mit auf unseren Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr uns auch reinfolgen, um dann hier zu sehen, was wir alles in Wien erleben. Und was wir erlebt haben, das werden wir euch in der Folge nächste Woche erzählen, denn da senden wir dann aus Wien.
Ja, da werden wir uns irgendwo im Hotelzimmer vielleicht eine kleine Höhle bauen, dass wir da aufnehmen können.
Ja, also wir freuen uns natürlich, wenn ihr morgen nochmal einschaltet auf ARD One um 20.15 Uhr. Da labern wir uns dann live um Kopf und Kragen. Allerdings müssen wir die Stadt leider wieder verlassen, wenn die Hauptparty steigt. Also am Samstag 20.15 Uhr das Finale, gucken wir dann schön zu Hause, wie sich es gehört und wie alle anderen
ja,
auch.
Ja, ja, ist das nicht so ein bekanntes Sprichwort? Irgendwie die besten Gäste gehen vor der Party.
Gehen vor der Party, genau. Bevor die Party überhaupt steigt. Ja.
Ja, das wird alles dieses Jahr ein bisschen anders und wir sind wirklich sehr excited. Und wir dürfen noch eine schöne Sache verkünden rund um diesen 70. ESC-Geburtstag. Nämlich durften wir auch noch dabei sein in der ARD-Doku. Ja,
sag mal, nee, was ja, dürfen wir nicht alles?
Was durften wir auch anlässlich des 70. Geburtstages ja, des Eurovision Song Contest?
Gibt eine große Dokumentation, gerade in der ARD-Mediathek. Die lief letzten Montag, ebenfalls um 20.15 Uhr im Ersten. Und da sind wirklich alle großen Leute dabei, Caro. Ich bin fast umgefallen, als ich die Liste gesehen habe. Ralf Siegel spricht da auch. Nicole, die
Harpe
Gewinnerin.
Kerkeling.
Harpe Kerkeling und wir. Naja, gut, okay. Wollen wir mal in den Trailer reingucken?
Ja.
Jetzt schon Gänsehaut, Caro.
Einmal im Jahr küren wir unsere Hymne. Europa fasst sich an die Hände und singt gemeinsam.
Das war Kerkeling,
der echte Mann.
Es gewinnt einfach die beste Performance des Abends.
Sie hatte den epischsten Moment beim ESC.
Du, Caro, das warst du. Da hab ich dich gerade gesehen.
Mein Gesicht.
Einem eleganten Orchester-Club-Event.
Alle trugen Ballkleider und Anzüge.
Zu einem
europäischen
Großereignis.
Elektrische Rodeo-Bullen auf der Bühne. Brennende Klaviere, Männer in Hamsterrädern.
So krass, dass es polarisiert hat.
Genial, dass ausgerechnet beim ESC eine kleine Rebellion stattfand.
Monster und Heavy Rock, die perfekte Verbindung.
Der ESC braucht gar nicht so tun, als wäre er unpolitisch, ist er nämlich nicht.
Wieder du.
Nicole hat gewonnen, weil sie...
Ich hab dann immer so daneben mit meinem Pullover.
Ich schon wieder was gesagt.
An,
ja.
Europameisterschaft gewonnen.
Oh, die Nicole-Ära.
Eine wichtige Veranstaltung,
wo
Statements gesetzt werden.
So ein Mut, jemanden, der Olli wirklich
Schulz
überall aneckt, zu nominieren.
Das ist einfach ein Raum, in dem Diversität sehr sichtbar ist.
Das ist schon wieder deine Stimme.
Hallo?
Darf ich auch noch was sagen in dem Trailer, oder?
Mit der Zeit zu gehen.
Eine Utopie? Eine heilige Welt?
Ein Wow!
Es ist eine riesige Community entstanden.
Das einzige
geht
Event,
noch?
Das die Länder Europas zusammen.
Also, wir haben jetzt noch 10 Sekunden.
5 Sekunden Zeit, das zu sagen.
5 Sekunden.
Oh, ich sehe Harpe nochmal.
Um mich noch dreimal reinzuschneiden. Ich bin gar nicht. Ich sitze im Trailer vor allem neben dir. Aber ist okay.
Ich habe jetzt in dem Trailer 3 Sätze und du hast keinen.
Ist okay.
Das dafür fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich an, als wäre ich so eine Miss Oberwichtig. Als hätte nur die ganze Doku nur ich geredet.
Also ich verstehe das so, dass meine Haare und mein Pullover reichen, um da zu überzeugen in diesem Trailer. Ja. Oder vielleicht habe ich einfach dumme Sachen gesagt? Kann das sein, die da nicht reingepasst haben?
Wir saßen
haben?
Da ja so eine Stunde. Meinst du, du hast eine Stunde nur Dummes gesagt?
Das ist durchaus schon mal vorgekommen. Also, naja.
Also
naja,
ich okay, denke, wir werden dich auch sprechen hören in der Doku.
Ich bin mal gespannt. Ich habe die Doku ja jetzt noch nicht gesehen. Die ist ja jetzt quasi erst recht frisch rausgekommen. Und wenn wir aufnehmen, noch nicht gelaufen.
Genau.
Deswegen bin ich sehr gespannt. Die Doku heißt 70 Jahre ESC. More than music. Und da könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek euch selbst davon überzeugen, ob ich auch noch zu Wort gekommen bin oder nicht.
So, naja. Jetzt haben wir hier genug Promo gemacht. Jetzt geht's mal um den ESC dieses Jahr an
ja.
sich.
Wie ist die Stimmung?
Ja, es ist etwas gedrückt. Ne? Die Schlagzeilen drehen sich vor allem um die Sicherheitslage.
Yes.
Erhöhtes Sicherheitsaufgebot während der ESC-Woche.
Das sind die Schlagzeilen. Ja. Es dürfen auch keine Drohnen benutzt werden. Es gibt irgendwie Sicherheitskontrollen bei Public Viewing Zonen und so weiter und so fort.
Das schwingt jetzt natürlich so ein bisschen eine Besorgnis mit. Ich bin total gespannt, wie es vor Ort wird. Also es sollen ja an den Hotspots, also vor allem an der Halle natürlich, wo das Ganze stattfindet, aber auch bei den Public Viewing Zonen Kontrollen geben wie am Flughafen.
Ja.
Ich bin total gespannt, ob sich das dann auf die Stimmung auswirkt oder ob dann trotzdem alle Leute da gelöst feiern. Sehen wir, wenn wir vor Ort sind.
Ja, werden wir auf jeden Fall beobachten. Angespannte Stimmung natürlich auch deshalb wegen der angespannten Stimmung der teilnehmenden Länder untereinander. Also im letzten Dezember hat die EBU entschieden, Israel darf dieses Jahr mit teilnehmen, woraufhin 5 Länder, nämlich Spanien, Irland, die Niederlande, Island und Slowenien, sich dazu entschieden haben, den Wettbewerb im 70-jährigen Jubiläumsjahr zu boykottieren.
Das sind 35 Länder jetzt nur noch?
Ja,
dadurch.
Ich glaube ja.
Das sind so wenige wie seit 20 Jahren, habe ich gelesen, nicht mehr.
Und mit Spanien ein Land der Big Five.
Ja,
das,
und deswegen
der Veranstaltung fernbleibt.
Genau, deswegen wird es auch so sein, dass im Finale nur 25 anstatt 26 der üblichen Länder auftreten werden. Also
ja.
35 insgesamt und 25 dann nur im Finale.
United by Music ist ja das Motto seit mehreren Jahren. Das fühlt sich jetzt in diesem Jahr natürlich so
bisschen
ja,
absurd an.
Etwas absurd.
Also, dass so viele Teilnehmerländer jetzt ausgerechnet im Jahr vom 70. Geburtstag fehlen, ist natürlich schade für den Wettbewerb, aber die Entscheidungen der teilnehmenden Länder muss man einfach respektieren. Also, gerade wenn man bedenkt, dass der Eurovision Song Contest immer schon politisch war. Also
sie tun immer so, als wäre es nicht politisch. Ja. Sie sagen immer, es ist eine unpolitische Veranstaltung.
Sind sie natürlich
nicht. Ist natürlich
nicht.
Quatsch, wenn da Länder gegeneinander auch antreten unter den Flaggen und so
da
weiter.
Da bringt ja jeder irgendwie seine Identität irgendwie mit und das in einem Spannungsfeld durch die Geschichte von Europa, diverse Spannungen, Konflikte und was es da sonst so alles gab. Natürlich ist das auch dadurch mit aufgeladen. Es ist ja auch immer ein Spiegel sozusagen der Gesellschaft. Und ich habe nochmal nachgelesen, Thema Boykott gab es nämlich auch schon oft in der Geschichte vom ESC. Österreich hat 69 nicht teilgenommen, zum Beispiel aus Protest gegen die Franco-Diktatur in Spanien. Mhm. 75 hat Griechenland mal den ESC boykottiert wegen des Zypern-Konfliktes, weil nämlich die Türkei teilgenommen hat. Und 79 wiederum hat die Türkei darauf verzichtet, teilzunehmen, aus Protest gegen Israel. Also es gab immer schon Protest in der Geschichte des ESC. Es gab auch immer nationale Selbstinszenierung, auch wenn da drauf beharrt wird, dass das nicht stattfindet. Und die andere Dimension ist natürlich auch queere Sichtbarkeit.
Ja, das hat natürlich viele unterschiedliche politische Aspekte, natürlich auch identitätspolitische. Da gibt es natürlich auch Geschichten, das hat nicht mal Frankreich heimlich einen Song über homosexuelle Handlungen da eingeschleust.
Der hat dann gewonnen.
Er hat dann auch gewonnen. Also auch hier Dana International als erste Transperson, die ich glaube 1998 gewonnen hat. Also natürlich hat es auch diese politische Dimension. Und da jetzt auch mit diesen neuen Flaggenregelungen und so, das ist natürlich grotesk zu behaupten, dass dieser ganze Wettbewerb nicht politisch sei.
Absolut. Der ESC ist einfach, ob er will oder nicht, politisch. Und dass die Rundfunkanstalten aus den Ländern sich dazu entscheiden, teilzunehmen oder auch nicht, das hat es in den vergangenen 70 Jahren gegeben und wird es auch wieder geben. Das gehört einfach dazu und das ist einfach zu respektieren. Natürlich, wenn die Entscheidung gefällt wird von den Rundfunkanstalten selbst. Das ist nämlich deren Sache und eben nicht die von Regierungen oder PolitikerInnen.
Da kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal dazu appellieren, an den Grundgedanken dieses Wettbewerbs überhaupt zu denken, der ja jetzt eben vor 70 Jahren, 1956, auch im Kontext des Kalten Krieges geschaffen wurde, um Nationen wieder an einen Tisch zu bringen. Das ist ein Wettbewerb, der steht für einen europäischen Zusammenhalt, darüber, dass Musik eben diese Grenzen überwindet. Und es ist ein Wettbewerb von den Rundfunkanstalten und nicht von den Regierungen des jeweiligen Landes selbst.
Genau, und deswegen hat halt politische Instrumentalisierung durch Regierungen da nichts zu tun. Und im Fall Spanien war es ja eben so, dass der Ministerpräsident,
glaube ich,
Druck ausgeübt hat, öffentlich. Das ist natürlich dann schwierig. Also es muss die freie Entscheidung gegeben sein, der einzelnen Rundfunkanstalten das zu handhaben, wie auch immer sie das wollen. Freies Europa, freie Meinung. Jetzt ist es, wie es ist. 5 Länder haben ihre Teilnahmen zurückgezogen und Israel wird starten. Und auch da gibt es zu bedenken, wenn man jetzt wieder an die Stimmung in der Halle denkt und an die Buhrufe, die sie da dann übertönen müssen. Oder ich glaube, dieses Jahr habe ich gelesen, wollen sie es sogar bewusst nicht übertönen. Weiß ich nicht genau, wie sie es jetzt handhaben beim Auftritt. Aber auch da dran denken, das sind keine VertreterInnen der Regierung, die da antreten, sondern das sind KünstlerInnen, oft super junge KünstlerInnen, die da auf einer riesigen Bühne stehen und diesen ganzen Druck auf ihren Schultern tragen. Und das ist total hart, wenn das auf deren Rücken eben ausgetragen wird.
Ja, es ist insgesamt natürlich auf jeden Fall traurig. Ich glaube, das kann man sicher sagen, wenn die Teilnehmeranzahl sinkt. Und was man auch sicher sagen kann, ist, dass dieser Eurovision Song Contest natürlich auch mit diesem Thema sich beschäftigen muss. Deshalb auch anders ist als die letzten Jahre davor. Das spürt man schon überall deutlich, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt und sich da einliest.
Ja, gerade wenn man auch Fan ist vom ESC, so wie wir. Der Wunsch ist natürlich da, dass das einfach weitergeht und die Zeiten überdauert. Guck mal, der ESC hat schon so viel überstanden, so viele Konflikte und Krisen in Europa. Und natürlich ist der Wunsch da, dass er auch diese Krise überleben wird.
United by Music ist dieses Jahr vielleicht eher so eine Hoffnung, die man äußern kann.
Hoffentlich bald wieder am Ende des Tages.
Kann ein Lied
auch eine Brücke
sein? Ja, ein bisschen Frieden, ein Lied kann eine Brücke sein. Ja. Und da kann man vielleicht dann so ein bisschen diesem alten Hippie-Gedanken dann nochmal frönen, dass man vielleicht sich darauf konzentrieren sollte, eher Songs zu produzieren, wo Leute einen lustigen silbernen Stern auf dem Kopf haben, anstatt jetzt Kriege zu führen.
Powerful.
Power Statement. Hier, die kleine Friedenstaube wurde von ARD Sounds
emporgeflogen. Konzentrieren wir auf das, was uns eint und nicht auf das, was uns spaltet.
Richtig. Ja. Power Statement, Klartext, Podcast, Too Many Tabs.
So ist es.
Aber wir freuen uns natürlich trotzdem auf die Veranstaltung und auf eine tolle Show und die vielen KünstlerInnen, die da antreten werden.
Und skurrilen kleinen Gimmicks, die man da auf den Bühnen alles so finden wird. Und ja, wir berichten dann nächste Woche, was wir alles so erlebt haben und noch erleben werden. Und schaltet ein bei den Sachen, die wir eben hier für uns privat cross-promot haben.
Ich freue mich so doll, wirklich ganz privat, dass wir bei diesen Sachen dabei sein dürfen. Ja. Das ist wirklich ein Kindheitstraum. Also wirklich, ich gucke das seitdem ich Kind bin und plötzlich darf ich da in so einer Dokumentation.
Dass du in dieser Doku sitzen!
Ich habe das wirklich komplett, also irgendwie 4 Podcast-Folgen darüber mal gemacht und dann, naja, okay. Also wir freuen uns, wir nehmen das sehr gerne an, wir freuen uns, sind da total demütig und sind einfach natürlich in erster Linie Fans und freuen uns auf die Veranstaltung.
Lieber Miguel, darf ich dich entführen in die kunterbunte Welt der ESC-Geschichte?
Ja!
Ich habe mal wieder was ausgebuddelt.
Da freue ich mich aber sehr, liebe Caro.
Kommst
du
mit?
Ja, ich komme!
1, 2, 3, tanzen! Miguel, es wurde ja schon so einiges an speziellen Acts zum ESC geschickt. Ich erinnere an diese beiden aus Russland, die an den Haaren zusammengebunden waren.
Iconic.
Lordi, Gildo Horn, diese Flugzeugcrew aus UK.
Die Omas.
Die Omas, DJ Bobo, Jet Ward. Aber wusstest du, dass mal ein Truthahn beim ESC angetreten ist?
Nein. Ein echter Truthahn?
Es ist eine Truthahnpuppe, um das gleich vorwegzunehmen. Es handelt sich...
Das macht sich unbedingt schlechter.
Nein, es handelt sich um den irischen ESC-Act von 2008 namens Dustin the Turkey. Also der heißt Dustin, dieser Truthahn. Mhm. Und so sah das aus. Lass es einfach mal auf dich wirken und beschreib gerne, ja, was du da siehst.
Okay, also die Puppe ist nicht alleine, sondern es gibt auch halbnackte TänzerInnen mit auf der Bühne.
Ja.
Und ich bin ja jetzt sowohl der Handpuppenkunst als auch halbnackten TänzerInnen nicht abgeneigt. Von daher finde ich es jetzt erstmal nicht schlimm, was da passiert.
Nee, ganz und gar nicht. Also wir sehen erstmal eine Truthahn-Handpuppe in einem Einkaufswagen. Zugemüllt bzw. dekoriert mit allerlei technischen Geräten.
Ich hätte jetzt auf den ersten Blick nicht erkannt, dass es ein Truthahn ist. Es hätte auch ein Geier sein können.
Ja, tatsächlich ist es die Mischung. Es nennt sich Truthahn-Geier. Überall um ihn rum sind irgendwie Schallplattenspieler und Federn und Ventilatoren und Discolichter. Und er wird herumgefahren von einer Person in schwarzem langen Umhang. Und drumherum tanzen und singen noch 4 weitere Leute mit goldenen Outfits und Federn auf dem Kopf. Männer mit Masken und Kopfschmuck. So ein bisschen folkloreartig angelegt. Es wirkt so, als hätte man alle möglichen europäischen Trachten und ESC-Outfits in einen Korb geworfen und dann die KI machen lassen. Es kann jetzt nicht wirklich als irische Tracht bezeichnet werden, was die da tragen. Da wurde sich vielleicht ein bisschen was angeeignet, aber well, es sind die 2000er. Mhm. Kennst du, die im Englischunterricht immer ihre Antwort angefangen haben mit well?
Nein, ich kenne ich nicht. Ich kannte dich damals noch nicht.
Nein, ich war kein Well-Kind. Dafür muss man nämlich so ein Auslandssemester gemacht haben.
Okay, well.
In my opinion, vom Klang her ist es so trashig Eurodancing. Die Strophen werden von Dustin the Turkey gerappt und die Hook von den Sängerinnen gesungen. Und es wird nervtötend oft Irland de Douzepoint, Irland de Douzepoint, Irland de Douzepoint immer wiederholt.
Also es wird jetzt schon so ironisch auch damit gespielt, diese Punkteanzahl zu haben. Also es ist ein reiner Gag-Song, die wir ja auch schon ein paar Mal besprochen haben, die ja aber immer, das ist ja unsere Haltung dazu, gut gemacht sein müssen. Und das ist jetzt so die Frage, ist dieser Gag-Song gut gemacht, ja oder nein?
Also der Song heißt auch Irland the Douzepoint und es ist wirklich I think well and I think it's a bit annoying.
Oh.
But also not really like wrong.
Mm-hmm.
I think it's like kind of in between and maybe that's a problem. Also es muss irgendwie, ich finde so der Spaßsong, der muss halt einen so richtig kicken.
Ich muss sagen, ich finde erstmal eine tolle kreative Idee, eine Fantasy-Figur dahin zu schicken und so zu tun, als wäre das ein echter Sänger, also eine Handpuppe.
Ja.
Diese Idee hat mich, aber wie gesagt, es kommt auf die Dosis an und wie diese Figur dann auch ist und so weiter.
Zu dieser Handpuppe kann ich dir erstmal einiges erklären.
War die vorher bekannt?
Ja, wer ist überhaupt Dustin the Turkey? Also Dustin the Turkey ist, wie gesagt, eigentlich ein Turkey Vulture, also ein Truthahn-Geier, mit starkem Dubliner Akzent. Und er ist ein Star aus dem irischen Kinderfernsehen.
Aha.
Aus der Sendung The Den.
Also so, wie wenn man jetzt aus Deutschland Bernd das Brot
zum
geschickt
Beispiel,
hätte.
Ungefähr vergleichbar. Auf dem Sender RTE, das ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft von Irland. Hast du von The Den schon mal gehört. Du bist ja Handpuppen-Konnoisseur.
Ja, aber habe ich noch nicht. Nee.
Es ist so der ikonische irische Kinderfernsehen-Klassiker. Lief von 1986 bis 2010 und hatte 2020 nochmal ein Revival. Da haben dann auch Stars wie Mark Hamill, Whoopi Goldberg oder Nicola Coughlan vorbeigeschaut. Also es ist eine Mischung aus Studioshow mit menschlichen Moderatoren, die umgeben sind von Handpuppen, aber auch Celebrity-Gästen und dazwischen Sketch-Comedy, Einspieler. Es ist ein wilder Mix. Ich zeig dir mal hier einen Still aus der Sendung, dann kannst du dir mehr drunter vorstellen. So ungefähr sah es dort am St. Patrick's Day 97 aus.
Ja, also auch eine wilde, bunte Kulisse. Erinnert mich jetzt hier an die deutsche Version von Pumuckl TV früher, also wo es einfach so eine knallbunte Kulisse war mit Menschen drin, mit Puppen drin. Und
ja, es wirkt sehr sweet, es wirkt extrem chaotic und ich kann mir total vorstellen, dass das Kinder richtig gut gefunden haben. Diese Puppen, also insbesondere Dustin, sind wirklich unhinged.
Ja, also Dustin sieht eher aus wie so ein zerrupftes Huhn,
ja,
der so ein bisschen bedröppelt reinguckt und er hat auch so Augen, die so ganz nah beieinander sind, so ein bisschen wie so Werner.
Dustin the Turkey war eine total subversive Kraft tatsächlich im irischen Fernsehen, auch übers Kinderfernsehen hinaus. Also der ist so eine richtige irische Ikone geworden, findet in Werbungen statt, hat auch zahlreiche Gastauftritte überall. Man kann sich's vorstellen, in den 80er, 90er, 2000er natürlich auch oft mal so herrlich politisch unkorrekt. Der redet wie in der Schnabel gewachsen ist.
Das ist halt eine freche Handpuppe.
Es ist eine sehr freche Handpuppe und er taucht tatsächlich auch überall dort im öffentlichen Fernsehen regelmäßig als Gaststar auf und macht da kultige, freche Sprüche. Hier ist er zum Beispiel mal in der irischen Late Late Show und beleidigt dort Westlife und den Moderator.
Can I just say, it's very nice to see you, that you've survived another Christmas. Yeah. Isn't it great?
And likewise back to you, Pat, being a bigger turkey.
Back in Dustin.
Ja, das ist mit You're the Bigger Turkey, was er dem Moderator da entgegenruft.
Ja.
Nachdem ich mir jetzt mehrere Dustin the Turkey Clips aus allen Jahrzehnten reingefahren habe, so ein
das
bisschen der Running Gag, habe ich das Gefühl. Immer jemand anderes ist quasi der größere Turkey, beziehungsweise auch ein Turkey.
Ja,
ja.
Witzig.
Performt wurde Dustin the Turkey übrigens von John Morrison. Ja, dieser Truthahn-Geier namens Dustin hatte eben auch eine erfolgreiche Musikkarriere in Irland.
Bisschen wie Mr. Blobby auch.
Ja, meistens mit umgedichteten Songs, also Parodien von Folksongs oder auch Charthits durch alle Dekaden. Er hat 2001 ein Best-of-Album veröffentlicht und natürlich auch Weihnachtsalben. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. I wonder how, I wonder why, Santa and the reindeer are able to fly, and all that I can see is just another Christmas tree. Also seine Stärke ist frecher Truthahn-Geier sein und Songs umdichten.
Dass er nicht lippensynchron klappert mit seinem Mund. Er ist die ganze Zeit so mit dem Kopf hin und her. Man sieht nicht so richtig, wann macht er den Mund auf. Das ist nicht synchron mit der Stimme. Das stört mich ein bisschen.
Kann am Video liegen hier vielleicht auf YouTube.
Ja.
Vielleicht waren es auch die Early Years und der ist dann noch besser geworden. Das weiß ich nicht, Miguel. Das ist jetzt auch Kritik auf hohem Niveau an diesem Truthahn-Geier.
Das stört mich.
Verstehe, ja. Er hat tatsächlich Duette gesungen mit großen Stars wie Chris de Burg, Bob Geldof oder Boyzone.
Nein.
Doch, er hat irgendwie sämtliche Stars an seine Seite bekommen. War irgendwie so eine kleine Ehre. Der ist halt einfach National Treasure, dieser Dustin the Turkey. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, why zum ESC? Wie kam es jetzt dazu?
Weil es lustig ist.
Genau, erste Erklärung, es ist einfach ein beliebter und kultiger Charakter, der total verankert ist in der irischen Fernsehlandschaft.
Ich würde es lieben, wenn Bernd das Brot zum ESC kommt.
Und dann war es für Irland vielleicht einfach ein No-Brainer, den auch mal zum ESC zu schicken. Tatsächlich gibt es aber dafür, warum sie jetzt diesen Truthahn geschickt haben, verschiedene Theorien. Und die hängen mit der Rolle von Irland beim ESC zusammen. Es ist ja nämlich so, dass Irland die erfolgreichste ESC-Nation aller Zeiten sind. Die haben 7-mal gewonnen, sage und schreibe, und halten damit den Rekord für die meisten Siege beim ESC. 1970 Dana mit All Kinds of Everything, 1980 zum ersten Mal Johnny Logan mit What's Another Year. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, 87 nochmal für Irland zu gewinnen. Johnny Logan ein zweites Mal mit Hold Me Now.
Hold me now.
Und bis heute sind Johnny Logan und ja auch Loreen aus Schweden die einzigen, die 2-mal den ESC gewonnen haben. Johnny Logan tatsächlich noch einmal als Komponist, was ihn zum einzigen dreifachen Gewinner macht. Ja, echt krass. Hattrick. Dann ging es weiter mit dem Erfolg. Die 90er Jahre liefen für Irland wirklich richtig krass. 92 Linda Martin mit Why Me? Dann 93 In Your Eyes, 94 Rock'n'Roll Kids, dann ein Jahr Pause und dann bam, 96 wieder der Gewinn mit Krass. The Voice.
Umso krasser, dass Irland jetzt beim 70-jährigen Jubiläum nicht mit dabei ist.
Es ist total krass.
Weil da wäre ja Johnny Logan vielleicht auch mal aufgetreten. Ja. Jetzt nochmal. Das ist jetzt auch fraglich, ob sowas da nicht auch passiert jetzt.
Ja, aber wie krass muss das für eine Nation sein, in einem Jahrzehnt, also zwischen 92 und 96, viermal dieses Ding zu gewinnen. Die mussten
Und dann auch danach immer wieder zu veranstalten.
Richtig. Das ist jetzt nämlich die erste Theorie. Also du hast natürlich dann Ehre für dein Land und freust dich total über den Sieg. Gleichzeitig darfst du dann ja bei diesem Contest, darfst/musst im Folgejahr diesen Contest organisieren.
Es ist viermal exhausting.
Es ist viermal exhausting, das ist viermal extrem teuer. Und es wird so ein bisschen ja, gemunkelt, dass den Verantwortlichen dort bei RTE, dem öffentlichen irischen Fernsehsender, gesagt wird, sie hätten jetzt nicht mehr so richtig Lust drauf, jedes Jahr Gastgeber zu sein. Und,
Humble Break!
Und so viel Kohle auszugeben. Leute, wir können nicht
Leute,
mehr.
Leute, wir wollen nicht jedes Mal gewinnen. Wir wollen nicht
ja,
mehr.
Wir haben kein
nicht
Geld mehr.
Mehr,
wir haben keine Energie
wir
mehr.
Wir schicken den Turkey.
Genau, die Theorie ist, dass sie deshalb einen Truthahn geschickt haben, beziehungsweise eine ganze Reihe von Schrottbeiträgen, damit sie nicht gewinnen. Und es passt tatsächlich auch so ein bisschen in das miserable Abschneiden vom vorherigen Jahr. Das war nämlich They Can't Stop the Spring 2007 in Helsinki. Da hätten sie vielleicht gesagt, ja, ein Glück, nicht gewonnen. So ganz stimmt es aber wahrscheinlich nicht. Tatsächlich steckt nämlich Irland seit dieser krassen Siegesserie in den 90ern ein bisschen in seiner Flop-Era fest.
Ah, und es nicht mit Absicht.
Sehr wahrscheinlich nicht mit Absicht. Also jetzt 2024, du erinnerst dich wahrscheinlich an Bambi Thug, mit auf Platz 6.
Fand ich super.
Das war seit langer, langer Zeit mal wieder ein kleiner Erfolg für Irland und überhaupt mal wieder im Finale zu stehen. Das gab es nämlich da auch schon länger nicht mehr. Also tatsächlich, seit dieser 90er Erfolgsserie war so ein bisschen der Wurm drin. Die kam da nie wieder so richtig ran. Also ab und zu nochmal schon auf der linken Seite auch stattgefunden, aber eben nicht mehr aufs Treppchen oder so geschafft, nicht mal. Und tatsächlich haben sie nämlich auch 2006, also zwei Jahre vor dem Turkey, einen ihrer Stars ins Rennen geschickt, nämlich Brian Kennedy mit Every Song is a Cry for Love. Den hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht geschickt, wenn sie nicht gerne nochmal gewonnen hätten. Also da waren jetzt schon irgendwie 12 Jahre an Versuchen dabei, mitzumischen, bevor jetzt dieser Truthahn auf den Plan kam. Also so ganz geht diese Theorie nicht auf. Stattdessen kann es ja eher andersrum gedacht sein. Sie wollten vielleicht einfach den Fluch brechen und mal was Disruptives hinschicken und gleichzeitig irgendwie ihren National Treasure nach Belgrad schicken und setzen auf den klassischen Gag-Beitrag.
Ja, mit dem Turkey, der ja jetzt aber vor allem funktioniert und lustig ist, wenn man den schon kennt. Also es ist natürlich für alle anderen Menschen in Europa, die ja nun mal die Punkte vergeben, so eher eine Fragezeichennummer.
Ja, im eigenen Land hat das denn das Publikumsvoting beim irischen Vorentscheid Eurosong mit Abstand gewonnen. Also da waren sich irgendwie die meisten einig, dass das eine geile Idee ist, jetzt diesen Turkey dahin zu schicken. Und dann ging es tatsächlich ab nach Belgrad, nach Serbien, um dort Irland zu vertreten. Übrigens als erste Puppe überhaupt.
Wow.
Aber
Congratulations erstmal dafür.
Dustin. Ja. Wie man es jetzt aber dreht und wendet mit den Begründungen und Ideen, die da möglicherweise dahinter gesteckt haben, es ist komplett nach hinten losgegangen. Weil ich kann dir eins sagen, Europa hatte absolut keinen Bock auf diesen Truthahn.
Oh.
Dustin hat den Song performt im Halbfinale am 20. Mai 2008. Es war tatsächlich das erste Mal im ESC, dass Halbfinals eingeführt wurden. Sonst hätte der einfach beim Finale mitgemacht, aber es waren neue Regelungen, weil es immer mehr Länder wurden, die mitmachen wollten. Deshalb gab es jetzt diese beiden Halbfinals. Jetzt wird dieser Truthahn auf die Bühne geschoben, die Lichter gehen an. So klingt das im Publikum, als das denn aufgetreten ist. Die wird einfach komplett ausgebucht.
Bevor er anfängt. Er wird jetzt, also die gesamte Halle buht diese Handpuppe aus.
Ja. Ist das nicht absurd? Ganz
irgendwie, ja.
Truthahn,
der Truthahn
aus.
Soll weg. Er soll weg. Der Truthahn schiebt ihn raus. Ich bin Johnny Logan.
Es kam nicht gut an. Vielleicht, weil zu quatschig. Einfach. Da hatten die Leute irgendwie in dem Jahr nicht so Bock drauf. Vielleicht auch wegen des Textes, der so ein bisschen
Den finde ich ein bisschen uncool auch, muss
er
ich
bringt
sagen.
Ja so ein bisschen diese Arroganz schon mit Irland, du ce point. Also die ganze Zeit zu singen, Irland 12 Punkte. Und dann sind es halt so, ja, so eine Reihe an frechen Raps von diesem Turkey. mal so auf die eigene Kappe. Also er entschuldigt sich für Riverdance, das Irland, das über die Welt gebracht hat.
Das ist lustig.
Sagt über einen anderen bekannten Fernsehmoderator, dass er eine Perücke trägt. Aber dann halt eben auch so Sachen wie Block Vote, Shock Vote, Give Your 12 Today. Was so ein bisschen ein Angriff ist auf die Staaten, gerade in Osteuropa, die sich gegenseitig die Punkte vermeintlich zuschachern.
Er ist ein frecher Turkey.
Ja. Was ja auch bei zum Beispiel UK und Irland total stattfindet oder auch bei den skandinavischen Ländern untereinander. Also ist ja a thing beim ESC und da legt er so ein bisschen frech den Finger in die Wunde.
Die Feder.
Das sind die Feder, genau, die Feder in Europa rein. Und ist da einfach so ein bisschen frech und quakt da rum aus seinem Einkaufswagen. Und das hat jetzt tatsächlich nicht allen gefallen. Es gab viele Headlines in die Richtung, Turkey beleidigt Europa, beleidigt Osteuropa. Also das war so ein bisschen, es wurde sehr ernst genommen. Die Irish Times hat sogar geschrieben, wenn Hochmut vor dem Fall kommt, dann war die Entscheidung 2008, dass denn die Truthahnpuppe mit Ireland du Point als irischen Vertreter ins Rennen zu schicken, der Beweis dafür, dass es für Irland endgültig vorbei war.
Mein Gott, also wenn ich hier in dem Team von diesem Turkey wäre, würde ich mich kaputt lachen, dass dann da die Headline ist, dieser Truthahn hat Beef mit ganz Europa angefangen, hallo?
Manche haben das halt irgendwie so sehr ernst genommen, die meisten haben auch einfach, ja, ist halt ein Quatsch. Ist einfach eine lustige Handpuppe, die hier ein bisschen frech ist, keine Ahnung. Und Irland hat dann so ein bisschen in die Eigenanalyse gegangen von wegen, ja, haben wir irgendwie den Faden verloren. Wieso kriegen wir das irgendwie nicht mehr hin? Der gehört irgendwie in die Tonne vom ESC. Andere sagen, das ist ein heimlicher Kultklassiker und sind stolz darauf, dass sie mal eine Puppe zum ESC geschickt haben. Was ganz lustig ist, ist tatsächlich, dass Dana, die den Wettbewerb ja 1970 gewonnen hat, als allererste irische Teilnehmerin überhaupt, das heißt ja total den, wie bei uns Nicole den Status hat, ist Dana in Irland, hat vernichtende Worte gefunden für diesen Truthahn-Geier. Ich finde, dieser Beitrag macht sich über den Wettbewerb lustig und wenn wir das für so einen großen Witz halten, dann sollten wir uns davon fernhalten. Also sie hat tatsächlich dafür geworben, sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen, anstatt diesen Dustin the Turkey dahin zu schicken. Also man kann es auch übertreiben. Und dann wieder andere Senderverantwortliche haben gesagt, naja Leute, wenn das hier Spaß macht und allen gefällt, dann ist das genauso viel wert und genauso guter Beitrag wie ein gut komponiertes, emotionales Lied, was es da voll ernst meint.
Es geht ja um Entertainment insgesamt.
Also wegen so einem Truthahnpuppe da komplett auf die Barrikaden zu gehen, ist wirklich wild. Ich habe tatsächlich in einem aktuelleren Podcast-Auftritt, da ist Dustin the Turkey selbst zu Gast in einem Podcast und erklärt aus seiner Sicht nochmal, woran es lag.
The problem was, no one told us this, all these so-called Eurovision experts in Ireland. In Eastern Europe, Eurovision was still big and they took it seriously. But at that stage in Western Europe, it was just a joke.
Oh, right, okay.
So I went over and all these Estonians and Latvians and Lithuanians weren't talking to me. And I was out with all the Danes and the Swedes and the Brits having a great crack.
Es ist lustig, aber er klappert immer noch nicht besser und Lippen sind vorn. Das wissen wir jetzt.
Eingesagt. Ja, also er sagt, hauptsächlich die osteuropäischen Länder waren not amused, weil sie den ESC sehr ernst genommen haben. Die waren ja auch noch nicht so lange dabei einfach. Für alle westeuropäischen Länder war der ESC eh ein Witz. Finde ich, kann man auch ein bisschen drüber streiten. Sehen, glaube ich, in allen Ländern die einen so und die anderen so. Also das kann man, glaube ich, nicht so richtig pauschalisieren. Ich würde aus heutiger Sicht das Ganze einfach als harmlosen Spaß einordnen mit einer kultigen Truthahnpuppe und einem nervigen Song. Also richtig überzeugt hat mich der Beitrag jetzt nicht qualitativ, dass ich denke,
so geil, leider.
Es ist super iconic und es hätte gewinnen müssen.
Also ich finde cool, deine Handpuppe hinzuschicken, aber ich hätte es auch schön gefunden, wenn der Song irgendwie toller wäre.
Ja, das ist es eben mit den Spaßbeiträgen. Ja, sie können funktionieren, aber sie müssen eben gut gemacht sein. Und ja, zum Verhängnis geworden ist jetzt tatsächlich diesem Truthahn die Einführung der Halbfinals. Der Truthahn hat es nicht mal durchs Halbfinale geschafft.
Oh.
Er ist schon vorher ausgeschieden.
Ja, das kann man ja ablesen anhand der Buhrufe.
Ja, er kam wirklich einfach, Europe was
gebombt.
Not
Der Turkey ist gebombt.
In Serbien. Ja. Hat ihn aber nicht davon abgehalten, 3 Jahre später den irischen Act Jetward einzusagen. Rate mal wie.
Would you like to do something with them?
What?
Would you like to release a single with them?
Listen. 3 turkeys on 1 track, you can't sing, it wouldn't work.
Also die sind jetzt auch Turkeys wieder.
Ja, das wären dann 3 turkeys, weil die Jetwards sind dann auch. Ja, es ist ein kultiger Running Gag, den habe ich schon durchschaut. Übrigens, wenn er es geschafft hätte, ins ESC-Finale zu kommen, dann wäre dieser Turkey im ESC-Finale auf die No Angels getroffen.
Tja, ja, da sind sie gerade noch mal davon geschraubt.
Ja, wir erinnern uns alle hieran.
Ah. Ja, das hätte ein KI-Elvis gut getan.
Ja,
no shame im No Angels
Game. Wie gemein doch der Turkey zu den No Angels gewesen wäre. Übrigens hat Deutschland insgesamt nur 14 Punkte bekommen in diesem Jahr und ist auf dem 23. Platz gelandet. Und dabei kamen 12 Punkte aus Bulgarien, was ja das Heimatland von Lucy ist, von den No Angels, plus noch 2 kleine Pünktchen aus der Schweiz. War nicht so das erfolgreichste Jahr für Deutschland und die No Angels mit Disappear. Ja, da wussten sie noch nicht, dass sie dann Jahre später mal mit Freddie Mercury.
Mit dem echten
zusammen auf der Bühne
auf
stehen.
Pro 7.
Ich habe nochmal durchgeskippt, was sonst noch so los war beim ESC 2008. Für Lettland sind Piraten angetreten. Mhm. Einer der trashigsten ESC-Auftritte aller Zeiten.
Ja, Ralf Siegel ist shaking.
Lettische Piraten. Aber ich meine, wir als Ex-Vampir-Piraten dürfen uns da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Und ansonsten war es ein ESC, wie er im Buche steht. Es gab das hier von Finnland. Von Polen das hier. Von Island das hier. Und von Aserbaidschan das hier.
Oh, ja, es wurde viel gekrischen.
Soweit so ESC. Gewonnen hat übrigens Dima für Russland. Da erinnere ich mich sogar noch dran, weil um ihn rum in so einem kleinen Kreis die ganze Zeit so ein Eiskunstläufer gefahren ist.
Weißt du, ob das auch eine Idee.
Bild im Kopf hast.
Das denke ich mir eh oft bei so ESC-Beiträgen. So, auch eine Idee.
Auch eine Idee.
Auch eine Idee.
Ja. Also alles einigermaßen unspektakulär dann verlaufen, der ESC 2008 in Belgrad, aber mit echt tollem musikalischem serbischem Rahmenprogramm während der Auszählung, aber leider alles ohne den Skandal Truthahn.
Sad.
Ein Milestone in der Geschichte vom ESC, die erste Puppe, vielleicht einfach ein bisschen übermütig gewesen von Irland da, ihren Truthahn-Puppe.
Aber wir sollten Ben das Brot schicken, ich bin da jetzt total auf den Geschmack gekommen. Die zweite
Meinst
Puppe
du,
kommt
würde,
von uns.
Das würde bangen.
Tanzt das Brot, der ist doch mittlerweile international
schon
bekannt bei
John Oliver.
John
so?
Oliver, ich hätte gerade fast Jamie Oliver gesagt, das ist der andere bei John Oliver, war der doch.
Ja.
Er ist immer in irgendwelchen Insta-Stories von Hollywood-Stars, die nachts im deutschen Hotel das Kika einschalten.
Ja. Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler. Ja, also vielleicht mal eine Idee.
Das war auf jeden Fall nicht so erfolgreich, aber ja, schön, dass es das auch gab. Und damit schließe ich meine Tabs diese Woche.
Caro, ich habe das Gefühl, ich tauche durch diesen Podcast jedes Jahr noch tiefer in die ESC-Materie ein. Und ich habe dieses Frühjahr als Vorbereitung auf diese Zeit ein ganzes Buch gelesen, was ich bei einer Recherche entdeckt habe. Und zwar heißt das 0 Punkte, ein bisschen scheitern beim Eurovision Song Contest. Ich habe es auch mal mitgebracht. Du kannst es dir gerne mal angucken.
Ja.
Und zwar ist das geschrieben von einem Autoren und Journalisten mit dem Namen Tim Moore. Der ist Brite und hat in diesem Buch sämtliche Zero-Pointer ausfindig gemacht und ausführlich besprochen. Und da habe ich nochmal einige schöne Gaga-Auftritte entdeckt, die ich so noch gar nicht kannte. Auch wenn mir, muss ich ehrlicherweise sagen, der Schreibstil von Timur nicht so zugesagt hat. Vielleicht lag es auch an der Übersetzung, aber mir war der Ton da manchmal ein bisschen zu ruppig. Mhm. Also der hat da diese schlechten Auftritte dann auch nochmal so runtergemacht und so vernichtet. Dabei sind es ja oft die schlechten Auftritte, die am meisten Spaß bringen. Wenn dann Leute, die vor ganz Europa bei der weltweit größten Fernsehshow ablosen, dann noch sozusagen, was daran alles so scheiße ist, fand ich jetzt irgendwie nicht so einen guten Angle. Trotzdem habe ich viel Material durch dieses Buch bekommen und mir dann auch alle Songs nochmal auf YouTube angeguckt und wollte dir heute ein paar davon zeigen und auch auf einen ganz besonderen Song aus Österreich genauer eingehen, weil wir dieses Jahr ja auch wieder in Österreich unterwegs sind. Zunächst mal zum Einstieg ein paar meiner neu entdeckten Lieblings-Zero-Pointer aus diesem Buch. Habe ich einen mitgebracht aus dem Jahr 1983 aus der Türkei. Ein Song vom Interpreten Çetin Alp. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Der Song heißt Opera und handelt von einer Oper und hat einen der schönsten Tempowechsel der gesamten Musikgeschichte.
Opera, 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 Opera. Opera, Opera.
Opera, 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 Carmelita, Opera, Opera.
Opera, 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 Opera. Das fand ich Hammer.
Ich find's gar nicht so schlecht.
Ich fand den auch nicht so schlecht. Finde ich komisch, dass der ja, null Punkte bekommen hat.
Ja.
Der war jetzt eher skurril als schlecht, würde ich sagen. Aber ich habe auch einen Song mitgebracht, wo man sich wirklich denkt, wer hat die da hingeschickt? Und zwar ist der aus dem Jahr 2003, geschickt von der UK. Und es handelt sich um die InterpretInnen Gemini, eine Band, mit dem Song Cry Baby.
Ich kenne die.
Und die haben es wirklich geschafft. Jeden einzelnen gesungenen Ton zu versieben. Wir schauen doch mal rein.
Ja.
Ja. Der ist in die Geschichte eingegangen als der erste englischsprachige Song, der null Punkte bekommen hat. Gemini haben hinterher gesagt, dass sie den Backing-Track nicht richtig gehört haben und deswegen einfach die Töne nicht getroffen haben. Und noch während der Show wurde in ihre Garderobe eingebrochen und Vandalismus betrieben, weil sie so schlecht war.
Was?
Ja.
Oh nein.
Naja, also auch ein toller Zero-Pointer. Und ich habe jetzt noch einen weiteren Song entdeckt aus Österreich und ich würde den jetzt gerne ein bisschen genauer mit dir besprechen. Es ist der zweite Song in der Geschichte Österreichs, der insgesamt mit null Punkten nach Hause gehen musste. Kleiner Spoiler, insgesamt gibt es 4 Zero-Pointer, die Österreich beim Eurovision Song Contest hatte. Zum Vergleich, Deutschland musste bisher 3-mal mit null Punkten in der Gesamtbewertung nach Hause gehen. 1964 mit Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne, 1965 mit Paradies, wo bist du? Und 2015 mit Anne-Sophie mit Black Smoke. Daran erinnern wir uns vielleicht noch nicht so lange her. Für die Chronologie einmal kurz zum allerersten Zero-Pointer aus Österreich, der in der Geschichte des Eurovision Song Contests eingegangen ist. Das war der Song Nur in der Wiener Luft von Eleonore Schwarz aus dem Jahr 1962. Und der hat so geklungen. Ja, Opera, Opera ist das quasi, also eine Operette.
Auch jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so schlimm.
Es ist auch noch schwarz-weiß, also es ist eine ganz andere Era, dieses Song Contest. Aber dann gab es dann auch noch in diesem Song diesen Höhepunkt, in dem sie jetzt nochmal so richtig in die Operette gegangen ist. Hat damals wohl nicht überzeugt, ja. Kam nicht an.
Okay.
Und nur 26 Jahre danach gab es den nächsten Zero-Pointer für Österreich. Und zwar am 30. April 1988 in Dublin. Das war ein Abend, der in die Geschichte eingehen sollte, weil an diesem Abend niemand Geringeres als die 20-jährige Céline Dion ihre Weltkarriere gestartet hat. Sie hat den 33. Song Contest für die Schweiz gewonnen an diesem Abend mit dem Song Ne partez pas sans moi. Und da hören wir auch nochmal rein, einfach weil es so schön ist. Episch.
Ich finde es so interessant, dass Céline Dion eine Karriere hingelegt hat, für die es wirklich komplett egal war, dass sie mal den ESC gewonnen hat.
Ja.
Also wirklich komplett egal. Kräht kein Haar nach.
Nee, überhaupt nicht. Das vergisst man auch immer so. Aber mit 20 Jahren, da hat das angefangen.
Ja, total krass.
Also total iconic. Und du hast ja jetzt auch schon gesehen, wie die Bühne ausgesehen hat. Also die ist total Ende 80er mit so LED-Leuchten. Das sieht so ein bisschen aus wie so, ja, fast wie so eine Computergrafik mit so Kacheln, wo es so aussieht, als könnte man sich so in die Unendlichkeit reinbeamen mit so LED-Kacheln auf der Bühne. Ja, auf dieser Bühne hat jetzt eben auch ein weiterer Act stattgefunden. Da gab es nämlich noch eben diesen Interpreten aus Österreich mit dem stinknormalen Namen Wilfried.
Künstlername einfach Bam Wilfried.
Wilfried ohne Nachnamen, beziehungsweise privat hatte er natürlich einen Nachnamen, der hieß Wilfried Scheutz. Mhm. Aber er hat sich dazu entschieden, nur den Vornamen für seine Bühnenfigur zu nutzen. Und
Ronaldo,
ja, oder Madonna.
Zendaya.
Wilfried. Weiß jeder, was gemeint ist. Ist bei Wilfried genauso. Und Wilfried hat an dem Abend eben auch gesungen. Wilfried ist bereits verstorben, 2017. Aber er war eben mit einem Song beim ESC dabei, was man ja auch erstmal schaffen muss. Und dann noch mit einem Lied, von dem ich finde, dass es zu Unrecht mit 0 Punkten abgestraft wurde. Es handelt sich um den Song Lisa Mona Lisa. Und da hören wir auch gleich mal rein. Aber vorher muss ich echt sagen, dass ich es nicht so richtig aushalte, wie verhasst der Song auch bei der ESC-Community ist. Ich habe in diesem Buch gelesen, er hat nämlich bei einer Online-Wahl mit dem wunderschönen Namen Die Besten der Schlechtesten auch nochmal schlecht abgeschnitten. Da haben über 4.500 Teilnehmer abgestimmt und Lisa, Mona Lisa von Wilfried, hat mit Abstand den letzten Platz unter allen Eurovision-Nullnummern belegt.
Also ist der schlechteste der schlechtesten.
Alle sind sich einig, das ist der miserabelste Song Europas. Und ich finde, da wird ihm Unrecht getan, weil der ist ein Mörder-Ohrwurm. Und ich finde den Song in erster Linie drollig. Ich liebe schon diese Plemplem-Prämisse des Textes. Es geht nämlich in dem Song darum, dass sich ein Mann in die Mona Lisa verliebt. Okay, auch eine Idee. Ich zeig den dir jetzt mal. Also wir beamen uns jetzt rein in den Abend vom 30. April 1988. Wilfried tritt mit der Startnummer 12 an, nur 3 Songs nach Céline Dion und es ertönen die ersten Klänge von Lisa Mona Lisa.
Hätte Céline Dion auch nicht gedacht, dass sie das mal erlebt.
Sie schläft bei Tag und tanzt bei Nacht. Ich höre sie weinen, wenn sie lacht. Und sie lacht immer wieder. Sie sieht bei Nacht, braucht kein Licht. Sie malt sich Märchen ins Gesicht. Und sie lacht.
Und sie lacht.
Lacht mich nieder.
Mich nieder. Also erstmal die Art, ich finde das so lustig. Und sie lacht. Immer wieder. Man versteht gar nicht so richtig, was er sagt. Also was man sieht, ist ein sehr großer Mann mit einem sehr kleinen Mikro in der Hand. Er sieht ein bisschen aus wie der junge Gérard Depardieu, finde ich. Hat so einen hellgrauen Zweiteiler an, gewaltige Schulterpolster, flatternde Hosen, so eine rosa Krawatte, einen sehr krassen Brustkorb, weiße Schuhe, ein Ohrring und so hochtopiertes Haar, 80er Jahre alt.
Wilfried halt.
Das ist Wilfried. Und Wilfried ist einer der ältesten Teilnehmer in diesem Jahr. Er ist bereits 38 Jahre alt. Neben der 20-jährigen Céline Dion ist das schon ein immenser Unterschied. Und noch dazu ist Wilfried in bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also es muss wirklich ein großer Triumph für ihn gewesen sein, überhaupt bei so einer großen Veranstaltung teilzunehmen.
Good for him.
Also good for him. Und ich liebe dann diesen Text. Der ist total gaga. Also wir haben jetzt gerade gesagt, man versteht ihn nicht so richtig. Aber selbst wenn man ihn nachliest, kommt man nicht so richtig dahinter, was das bedeuten soll. Er singt zum Beispiel, sie schläft bei Tag und tanzt bei Nacht. Ich höre sie weinen, wenn sie lacht. Und sie lacht immer wieder.
Check ich komplett. Sorry, aber check ich komplett.
Wie, du hörst sie also weinen, wenn sie lacht?
Ja, also erstmal nachts, so nachts im Museum mäßig. Tagsüber ist sie starr, nachts im Museum, wenn alle Lichter aus sind und alle weg, tanzt sie wahrscheinlich. Dann, sie lächelt immer.
Okay.
Sie lächelt immer. Gemeißeltes Mona Lisa-Lächeln.
Aber du hörst
Lächeln.
Sie weinen, weil du sie verstehst?
Aber vielleicht, ne, er weiß, dass sie auch mal weint und dass sie das überspielt mit dem Lächeln. Nur er versteht sie wirklich.
Aha,
Wilfried, ich checke komplett.
Sie sieht bei Nacht und braucht kein Licht. Sie malt sich Märchen ins Gesicht. Das musst du mir jetzt auch nochmal erklären.
Okay,
und
raus.
Sie lacht, lacht mich nieder. Also ich fand das so einen merkwürdigen Text.
Okay.
Sie lacht mich nieder? Naja, so geht's jedenfalls dann weiter.
Irgendwann lerne ich dann, sie zu sehen. Irgendwann fang ich an, kann ich hinter ihre Farben sehen.
Jetzt Gesangsbegleitung.
Wer ist sie denn?
Ja, sie kommt plötzlich aus dem Nichts.
Mona Lisa.
Lisa,
aber so, Lisa, Mona Lisa.
Also wird alles so gehaucht. Ich finde es total geil. Also eine Begleitsängerin, die nach diesem epischen Phil Collins-artigen Drum-Solo dann dazu kommt. Es ist alles so ein bisschen
underwhelming. Der Text ist wirklich Nonsens, ich nehme alles zurück.
Und dann ist es gehaucht, keiner checkt so richtig, worum es geht, aber ich find's einen geilen Reim. Irgendwann lerne ich dann und direkt darauf
irgendwann
fang ich an,
hinter seine Farben zu sehen.
Ja, und dabei hat er dann die Hand so lässig in der Hosentasche. Ja. Und es geht weiter mit den mysteriösen Zeilen. Sie lügt, doch sie belügt mich nicht. Sie trägt ihr Leben im Gesicht. Und sie lebt. Und dann auch guter Reim. Irgendwann fange ich an. Und auch irgendwann lerne ich dann. Kommt dann jetzt. Also ich finde das total mystisch. Was will mir da?
Mona Lisa.
Sie lügt, doch sie belügt mich nicht. Also als ich das gehört habe, das hat mich tagelang verfolgt.
Da steckt mehr dahinter, was wir nicht checken.
Ich glaube nämlich auch. Komm, wir gucken mal weiter.
Es gibt auch hier so Da Vinci Code und so. Wilfried hat den geknackt.
Und irgendwo ist sie so schwer zu sehen.
Irgendwo ist sie so.
Irgendwo bin ich froh. Manchmal ihre Träume zu verstehen.
Okay.
Und dann immer dieses epische Drum-Solo.
Er versteht irgendwo die Träume von der Mona Lisa.
Ja, ich liebe den YouTube-Kommentar This Better Win Eurovision 250. Dieser Beitrag wurde übrigens ohne eine nationale Ausscheidung für den Grand Prix als Song für Österreich ausgewählt. Also Wilfried singt hier gerade Lisa Mona Lisa zum allerersten Mal vor einem größeren Publikum. Es gab keinen Vorentscheid und ich liebe, wie dramatic das Ganze ist. Diese ganze Attitüde, mit der er über diese Mona Lisa singt, gerade hier beim Höhepunkt, wo Wilfried dann nochmal voll auftritt. Irgendwie.
Irgendwie
mag ich sie.
Liebe ich sie und irgendwann werde ich sie auch verstehen.
Hey Wilfried, ich dachte, du verstehst sie schon längst.
Mona Lisa. Also er betet richtig. Wow.
Aber versteht er sie nicht schon?
Irgendwie mag ich sie. Was für ein Highlight. Also dieser großgewachsene Mann da auf der Bühne, so ein verschmitztes Lächeln, ganz selig. Fun Fact übrigens über Wilfried, habe ich noch rausgefunden. Er war in einer Klasse mit Jörg Haider, dem österreichischen Rechtsaußen, der mittlerweile auch verstorben ist. Aber er ist nicht gut, auf ihn zu sprechen. Also er hat mal in einem Interview über ihn gesagt, Gott sei Dank ist er politisch tot. Das freute mich sehr. Ja. Seit 2008 auch nicht nur politisch tot, sondern auch insgesamt tot. Naja, jedenfalls ist Wilfried ganz schlimm verliebt in die Mona Lisa.
Ist das als Metapher vielleicht zu sehen für eine Frau in seinem Leben?
Ich weiß das nicht, das wird ein Mysterium bleiben. Und er schreit jedenfalls diese Liebe am Ende dann nochmal so richtig raus.
Lisa.
Gott.
Mein Gott.
Um sein Leben.
Wirklich, Wilfried singt um sein Leben. Danach sehr verhaltener Applaus und dann die große Schmach Zero Points, eine Nullnummer. Aber immerhin, Lisa Mona Lisa war seine letzte Single, die es sogar noch in die Charts geschafft hat. Davor ist es sogar öfters mal passiert. Interessanterweise hat er mit 23 Jahren mal einen sehr großen Hit gehabt, der zwar musikalisch komplett anders war als Lisa Mona Lisa, aber so ähnlich heißt, nämlich Mary Oh Mary. Also er hat es wohl irgendwie mit so Frauennamen, die irgendwie zweimal im Titel auftauchen. Auch sein Song Zivui Zivui aus dem Jahr 1974 machte ihn eigentlich in Österreich zu einem National Treasure und er gilt als Mitgründer der Austropop-Bewegung, zu der ja später auch Falco gehörte. Außerdem war er ein Jahr lang Sänger und Gründungsmitglied der ersten allgemeinen Verunsicherung. Also Wilfried ist bei weitem mehr als eine Niederlage beim Eurovision Song Contest. Und es war aber so eine große Schmach, dass er danach erstmal für eine Zeit untergetaucht ist und hat sich als Schauspieler versucht. Also hat wirklich die Musikkarriere danach erstmal an den Nagel gehängt, später dann wieder so Musik gemacht, hat Alben rausgebracht mit so Wortwitztiteln wie Alp Fiction oder Papa Was a Yodeling Stone und so weiter. Und dann habe ich noch eine Aufnahme gefunden aus dem Jahr 2000. Da hatte er nochmal ein Konzert gegeben und nochmal Lisa Mona Lisa gesungen und auf der Bühne dann öffentlich vor aller Augen seinen Frieden mit dieser Schmach geschlossen.
Das hat mir komplett das Orange verpasst. Da ist dann plötzlich aus Song Contest wurde dann Song Compost. Ja, eine Zeit lang hat mich das sehr beschäftigt. Aber es ist so wie mit missratenen Kindern. Die hat man dann besonders gern.
Oh.
Autriche, 0 points. Austria, 0 points.
Dann geht's nochmal los mit Lisa! Mona Lisa. Also ich finde Wilfried echt stark, muss ich sagen. Der ist mir irgendwie total sympathisch. Danach ist Österreich ja auch noch zwei weitere Male als Zero Pointer nach Hause gegangen. Einmal 1991 mit Thomas Forstner mit Venedig im Regen und 2015 mit The Make Makes. Das waren diese Millennials mit dem brennenden Klavier, falls du dich daran erinnerst. Ja. Aber keiner ist irgendwie so geil wie Lisa Mona Lisa. Ich hatte da total einen Ohrwurm von tagelang.
Lisa.
Und deshalb dachte ich mir, ich will die Too Many Taps Hörerschaft damit mal terrorisieren und diesen alten Schatz heben, weil ich finde, da ist ein Missverständnis passiert. Wir müssen Wilfried und seine Niederlage von Lisa Mona Lisa, müssen wir hier das Bild gerade rücken und ihn posthum zu einer Legende machen. Er ist ja jetzt nicht das erste Künstlergenie, wo man erst nach dem Tod darauf kommt, dass er ein Genie ist. Denk mal an Vincent van Gogh zum Beispiel.
Ja, ja.
Ne, also deshalb würde ich gerne die Too Many Taps-Hörerschaft zu einer kleinen Challenge ermuntern, damit wir das Bild gerade rücken. Wir kennen es ja, dass gerade öfter mal Songs wieder in die Charts kommen durch irgendwelche Serien wie so Stranger Things oder gerade ganz aktuell Beauty and the Beat von Justin Bieber nach seinem Coachella-Auftritt, dass dann so alte Songs wieder so bei Spotify und anderen Streaming-Diensten plötzlich wieder so Thema sind und so. Und ich möchte jetzt die Too Many Taps-HörerInnen dazu aufrufen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und bitte die ganze Nacht. Ihr könnt das Handy auf lautlos machen. Legt das Handy ins Wohnzimmer, wenn ihr ins Schlafzimmer geht, und macht aber bitte Wilfrieds Lisa Mona Lisa auf Repeat, damit er wieder ein paar Streams bekommt. Auf Heavy Rotation. Ich möchte das am Ende des Jahres in all euren Raps auf Platz 1 sehen.
Du meinst Lisa so Mona wie, Lisa. Wie unsere Mütter das jede Woche mit unseren Podcast-Folgen machen.
Richtig, so in etwa. Ich gucke jetzt nochmal nach, ganz live, wie viele Streams Lisa Mona Lisa gerade hat.
Ja, mach mal Check. Leute, dann seid ihr gefragt. Da müsst ihr ran.
Gerade hat der Song Lisa Mona Lisa von Wilfried 22.028 Streams.
Da geht mehr.
Da geht mehr, würde ich auch sagen. Und um noch so einen kleinen Anreiz zu geben, würde ich hiermit versprechen, unter allen Personen, die uns am Ende des Jahres einen glaubwürdigen Screenshot schicken, mit dem Lisa Mona Lisa auf Platz 1 der meistgehörtesten Songs ist, unter diesen Personen verlose ich für eine Person 2 Tickets für die nächste Too Many Taps Tour oder Live-Auftritt bei irgendeinem Festival. Das kriegen wir dann schon irgendwie gedeichselt.
Schöne Idee.
Plus ein kleines Merch-Paket mit einem Too Many Taps Quartett und einem T-Shirt. Größe klären wir dann per DM. Also das machen wir Ende
des
Jahres.
Alles für Lisa Mona Lisa.
Ja, irgendwie weiß ich nicht. Das hat mich irgendwie berührt. Ich fand den Song total geil. Lisa.
Also ich bin
Mona
gespannt.
Lisa.
Leute, macht das.
Wir haben jetzt
den Song nach vorne.
Ja, wir haben eine Mission.
Ich bin gespannt, ob das klappt.
Wir müssen das Erbe von Wilfried wiederherstellen.
Ja.
Irgendwo bin ich froh, die Tabs zu schließen.
Vielen lieben Dank, Miguel, für diesen Exkurs.
Ich bin gespannt, ob das klappt.
Ins Louvre, ja.
Ach, damit schließe ich die Tabs.
Ja, ihr Lieben, wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, ob ESC-related oder nicht, dann schickt ihr uns doch gerne zu. Per Mail an toomanytabs@ndr.de oder an unsere Socials, da heißt du.
@MiguelRosa.
Und ich.
@CaroWorps.
Genau, da könnt ihr uns erreichen, folgt uns rein. Wir verabschieden uns jetzt, freuen uns auf Wien, berichten da nächste Woche und haben jetzt noch eine kleine Cross-Promo für
Irgendwo
euch vorbereitet.
Cross-Promo.
Cross-Promo.
Wir machen Cross-Promo.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Ja, unsere Cross-Promo ist diese Woche natürlich auch ESC-related. Wenn ihr perfekt reinstarten wollt in die ESC-Woche oder auch einfach nur ein bisschen in Stimmung kommen wollt, dann hört doch unbedingt mal den Podcast ESC-Update. Hör ich regelmäßig, Riesenempfehlung, das sind nämlich die richtigen Nerds.
Ja, die kennen sich sehr aus und zwar sind das unsere Kollegen Thomas Mohr und Marcel Stober. Und die sprechen da mit KünstlerInnen, EntscheiderInnen und ExpertInnen über alles Wichtige rund um die schillernde Welt des ESC.
Wir waren auch schon mal zu Gast.
Das stimmt.
Zweimal schon, letztes Jahr und auch dieses. Das macht immer großen Spaß, da so ein bisschen rumzufachsimpeln. Höre ich sehr gerne. Auch eine Riesenempfehlung. Die machen immer am Ende des Jahres so eine Ranking-Folge mit den 100 besten Balladen, den 100 besten Dance-Songs.
Die sind richtig tief in der Materie.
Es ist meine Tradition beim Plätzchenbacken, tatsächlich jedes Jahr diesen Podcast zu hören. Große Empfehlung. Hört da gerne mal rein ins ESC-Update. Natürlich. Wo, Miguel? Natürlich wo?
In ARD. Sounds.
ARD.
Sounds.
So, jetzt reicht's auch. Boah, wir haben wieder gelabert ohne Ende.
Ja, wir müssen jetzt,
jetzt geht's los hier.
Wir müssen jetzt nach Wien.
So. Goodbye.
Goodbye, Europe.
Goodbye, Europe.
Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, au revoir, au revoir. Bisous, bisous.
Bisous,
bisous. Ciao, adios.
Bisous.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.